Vielen Dank. Noch die letzte Info vor der Predigt. Ihr habt in eure Sitzplätze vielleicht diese Samen, Blumensamen gesehen. Für diejenigen, die da oben sind, die Blumensamen liegen hier an der roten Wand. Wofür stehen sie da? Wir starten heute eine Predigtreihe, die uns im Monat September begleiten wird, zu den Werten der CGM. Wir haben 5 Werte hier in der Gemeinde. Sie sind der Gottes Gegenwart, Wachstum, Beziehung, Dankbarkeit und Freiheit. Und jeden Sonntag werden wir einen dieser Themen bearbeiten. Außer nächste Woche, da haben wir einen Gastprediger, aber sonst im Monat September. Und einer unserer Werte ist Wachstum. Und dafür kam die Idee, dass wir auch ganz praktisch Wachstum zu Hause erleben, indem wir diese Samen auch sehen können. Hier hat unsere liebe Sonja aus dem Moderationsteam schon gestartet. Und ihr seht, es funktioniert. Ja, kann man sehen, ne? Und die Idee ist, wenn ihr möchtet, in die nächsten Wochen, also Thema Wachstum kommt tatsächlich nur am Ende des Monats, wenn ihr das startet zu Hause und die Pflanzen nicht wachsen, dass ihr könnt euch gerne ins Büro, E-Mail, eine Foto schicken und dass wir bis am Ende des Monats zum Thema Wachstum auch ein paar Bilder hier im Gottesdienst zeigen, wie Wachstum auch bei euch zu Hause entstanden ist. So, das zum Thema hier der Pflanzen, die Blumen. Jetzt starte ich mit der Predigt. Letzte Woche hier in der Moderation war die Einsegnung für die Kinder der Schule. Und da hat Tim mir spontan gefragt, was wäre denn das Fach, das ich am wenigsten mochte. Er hat mir nicht gefragt, was wäre denn mein Lieblingsfach. Und zu dieser zweiten Frage ist eigentlich die Antwort ist Geschichte. Ich habe immer gerne Geschichte geliebt, die Geschichte meines Landes und die Geschichte der Welt, der verschiedenen Kulturen und Völker und auch die Geschichte hinter der Geschichte der Bibel, also den Kontext und warum sind die Texte so geschrieben, wie sie geschrieben wurden. Deshalb möchte ich die Predigt heute auch mit einer Geschichte starten. Im Jahr 1808 geschah etwas Einmaliges in der Geschichte, als zum ersten Mal ein König eines europäischen Landes nach dem Kontinent Amerika zog. Während der Napoleonischen Kriege beschloss der König von Portugal, aus Angst vor den Franzosen nach Brasilien zu fliehen. Er erhielt die Nachricht, dass die Franzosen in 4 Tagen in Lissabon erreichen würden, und er entschloss in 4 Tagen alles, was er schaffte, in seinen Schiffe zu packen und nach Brasilien zu fliehen. Und so hat er 16 Schiffe voll gemacht mit alles, was er hatte, und alle seinen Hof und Adel, es heißt 15.000 Menschen, sind mit ihm nach Brasilien, einschließlich seiner Familie, gezogen. Und die nächsten 13 Jahre ist der König von Portugal in Brasilien gelebt und er erklärte die Stadt Rio de Janeiro zur Hauptstadt Portugals. Stell dir vor, was für eine Veränderung dies für Brasilien war, dass eine einfache Kolonie ein anderes Land des Atlantiks war. Plötzlich hatten sie die Gegenwart des Königs im Land. Und diese 13 Jahre hat vielleicht das Land mehr verändert als die 300 Jahre vorher, seitdem die Portugiesen da waren. In 13 Jahren wurde in Brasilien die Erfindung des Buchdrucks und die Veröffentlichung der ersten Zeitungen, die Gründung der ersten Bank, Gründung von Militärakademie, Eröffnung von Schulen, Gründung von Eisenfabriken, Gründung der Nationalbibliothek, des Botanischen Garten, der Kunstakademie, Nationalmuseum und Eröffnung der Hafen für andere Nationen. Schließlich 1821 ist der König zurück nach Portugal gegangen, aber das Land Brasilien hat sich so stark entwickelt, dass ein Jahr später erklärte Brasilien seine Unabhängigkeit. Okay, warum erzähle ich diese Geschichte? Um zu erklären, also Thema heute ist die Gegenwart Gottes. Und diese Geschichte macht für mich ganz deutlich, dass einfach die Gegenwart einer Person, eine Autoritätsperson, kann das ganze Land verändern. Wäre nicht dieser eine Moment, dass der König Portugals nach Brasilien kam, würde das Land heute nie so aussehen, wie es ist, nie sich so weit entwickelt haben. Und etwas Ähnliches sieht man auch überall, wenn eine Autoritätsperson irgendwo trifft. Zum Beispiel eine Schule. Stell dir vor, der Lehrer muss kurz auf Toilette gehen und das ist laut, es wird laut im Klassenzimmer. Und plötzlich erscheint der Schuldirektor im Klassenraum. Und der Lärm wird stiller, wird ruhiger bleiben. Oder im Fußballfeld, da spielen diese 22 Spieler und da gibt es eine Meinung unterschieden und da kommt plötzlich der Schiedsrichter. Er verändert das ganze Feld. Oder da ist ein Musikfestival in der Stadtmitte und plötzlich kommt die Polizei. Die Atmosphäre verändert sich. Oder zu Hause, die Kinder toben und spielen und plötzlich kommen Papa und der Mama. Oder sie haben sich verletzt und kommen Papa und der Mama. Also in all diesen Beispielen sehen wir, dass die Gegenwart, es reicht einfach die Gegenwart, die Anwesenheit einer besonderen Person, einer Person mit Autorität und das Gleiche, das gesamte Ort verändert sich, bewirkt eine positive Veränderung. Und so ist es auch mit Gott. Das heißt, wir sprechen über Gottes Gegenwart. Wie Gott, wenn Gott hier ist, wenn wir uns da bewusst machen, er verändert auch alles in uns durch seinen Heiligen Geist. Der Grundtext für diese Predigt heute steht im 1. Mose Kapitel 12. Es geht um die Geschichte Abrahams und die möchte ich jetzt lesen. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. So nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erobert hatten, in Haran und zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herr, der ihm erschienen war. Was ist die Geschichte hinter dieser so bekannten biblischen Erzählung von Abraham? Also kurz davor in 1. Mose 11 erzählt uns die Geschichte, dass Abraham in der Stadt Ur, in der chaldäischen Stadt Ur lebte und dann nach Haran umgezogen ist, da plötzlich in der Nähe. Und das alles gehörte zu einem Volk namens die Mesopotamier. Und die Mesopotamier waren also dieses Volk, diese Kultur, in dem Abraham gewachsen ist, aufgewachsen und ihm bekannt war. Und dieses Volk, die mesopotamische Kultur und Religion, die war polytheistisch. Und das funktionierte wie folgendes: Jede Stadt hatte ihre Gottheit. Und ihre Gottheit in ihr Verständnis hatte nur eine regionale Macht. Das heißt, wenn er in die Stadt Ur lebte, wurde er den Gott von Ur anbeten. Denn es war so, dass die dachten, der Gott hat nur Macht im Gebiet von seinem Volk. Später ist er dann nach Haran umgezogen, da wird er den Gott Haran anbeten, weil nämlich der Gott von Ur hat nur Macht in Ur. Jetzt lebt er in Haran, er wird den Gott Haran anbeten. Ein anderes Merkmal dieser Religion, dieser Kultur, ist, dass sie sehr stark verbunden mit den Jahreszeiten waren und die Natur. Es heißt, diese Gottheit stirbt jedes Jahr im Winter und wird wieder auferweckt im Frühling und sehr mit der Ernte verbunden. Und wenn sie also eine gute Ernte wollen, müssen sie diesen Gottheit ein Opfer bringen. Also du kannst die Gottheit irgendwie manipulieren, indem ich gebe ihm ein Opfer, er gibt mir eine gute Ernte. So funktioniert die Beziehung zwischen diesem Volk und ihrem Gott. Jetzt lesen wir die Geschichte von Abraham. Und stell dir vor, er ist so in so einer Kultur aufgewachsen und irgendwann erscheint den wahren Gott und offenbart sich Abraham. Und das Erste, was dem wahren Gott Abraham sagt, ist: Geh weg nach einem anderen Ort. Du weißt nicht wohin, aber packe auf und ich werde dir während des Weges zeigen, wo du gehen sollst. das zeigt schon, Gott war nicht beschränkt. Abraham denkt, okay, den Gott, der zu mir spricht, wenn es wie die anderen Götter sind, er kann zu mir nur in dieser Stadt sprechen, denn er hat nur eine Macht hier. Aber plötzlich sagt Gott, geh weg und ich werde dir begleiten. Also Gott ist schon etwas völlig Neues in seiner Mentalität. Die Gegenwart dieses Gottes geht mit mir. Und dann sagt Gott etwas, er segnet Abraham. Er sagt, ich will dir segnen, dich beschützen, deinen Namen groß machen und durch dich will ich alle Familien der Welt segnen. Ich stelle mir vor, Abraham könnte Gott fragen, was meinst du damit? Was willst du als Gegenleistung? Ich habe dir noch kein Opfer gebracht, wieso willst du mir schon direkt segnen? Was ist los? So. Aber der wahre Gott macht den ersten Schritt und segnet Abraham noch vor Abraham irgendetwas für Gott machen konnte. Und alles, was Gott im Gegenzug will, ist Abrahams Gehorsam gegenüber das, was Gott ihm verlangt. Der Text geht weiter, ne, der letzte Vers, da kommt er plötzlich in Kanaan und Gott spricht mit ihm wieder in dieser Stadt. Also da konnte Abraham sehen, okay, das ist tatsächlich so, Gott ist größer als mein Verständnis. Er ist mit mir gekommen durch Abraham, Haran und jetzt bis nach Kanaan. Also wenn wir sprechen über Gottes Gegenwart, dass Gott mit uns ist, möchte ich heute ein paar Beispiele aus Abrahams Lesen nehmen, um dieses Prinzip zu erklären. Ich habe hier ein paar Fragen gebracht. Also die erste Frage ist, okay, wir sprechen über Gottes Gegenwart. Was ist das überhaupt? Was ist Gottes Gegenwart? Und mit Gottes Gegenwart meinen wir, dass Gott kein theoretisches Konzept ist, oder dass Gott einfach jemand ist da oben, während wir hier unten sind. Dass es keine Beziehung ist. So ist es nicht. Die Gegenwart Gottes bedeutet, dass Gott sowohl da oben ist, als auch hier unten mit uns. So wie Abraham entdeckte, dass Gott hinaus der Stadt Ur Haran mit ihm zog, so ist auch uns Gott mit uns, wenn wir hier in der Gemeinde sind, in dem Kirchengebäude. Aber gleichzeitig ist er auch so, seine Gegenwart ist auch so stark, sie kann so stark sein, wie sie hier ist, kann sie auch sein bei mir zu Hause, bei dir zu Hause, im Auto, unterwegs, im Bus, Fahrrad oder in deinem Arbeitsplatz. In der Theologie nennt man diesen Begriff omnipräsent. Es heißt, Gott ist überall. Er ist nicht beschränkt nur in einen heiligen Ort. Oder er offenbart sich nicht nur, wenn jemand ihm ein Opfer bringt, sondern er ist schon überall und er ist derjenige, der auf den ersten Schritt macht. Wenn wir die Dreieinigkeit Gottes gucken, ist schon das perfekte Beispiel dafür. Gott ist eins, aber gleichzeitig drei, das große Geheimnis. Und der Vater ist in Beziehung mit der Sohn ist in Beziehung mit dem Geist und der Geist in Beziehung mit dem Vater. Und der dreieinige Gott, er will in Beziehung zu seiner Schöpfung sein. Er hat seine Schöpfung, er hat alles erschaffen, um in Beziehung zu sein. Die zweite Frage lautet, wie zeigt sich Gottes Gegenwart? Wie kann ich das sehen oder spüren? Oder wie weiß ich, dass Gott überhaupt da ist? Um diese Frage zu beantworten, lassen wir mal zurück zu Abrahams Leben gehen. Wir haben gesehen, Gott hat Abraham gesegnet, noch bevor Abraham irgendetwas für Gott machen konnte. Und so möchte Gott auch eine Beziehung aufbauen zu uns. Die Art und Weise, wie das macht, ist sehr persönlich und individuell. Denn letztlich sagt uns der Text nur, dass Gott sprach zu Abraham, ohne uns zu erklären, wie haben sie gesprochen. Das hat mich erinnert an einen Kurs, den ich mal gemacht habe, aus dem Bethel Church aus Kalifornien. Es heißt The Four Prophetic Personalities, wenn jemand sich da vertiefen möchte. Ich erkläre mal kurz, was sie mit diesen vier Persönlichkeiten meinen, für verschiedene Art und Weise, wie Gott sich uns offenbart und wie wir in Beziehung zu Gott kommen. Es kann sein, es ist nicht nur beschränkt auf diese vier, aber das gibt uns schon einen guten Überblick. Es gibt manche Menschen, die sind eher den Typ Hörer. Hörer meinen Menschen, die können etwas Gott hören, im Sinne von, es geht durchs Gehör. Manchmal ein Wort oder ein Satz, der im Kopf, im Sinn bleibt, der man als die Stimme Gottes wahrnimmt. Oder ein Traum, der eher hörbar als sichtbar ist. Oder ein Lied, der irgendwie im Kopf bleibt die ganze Woche und man das als Gottes Stimme nimmt. Die zweite wären dann die Seher. Sind die Menschen, die göttliche Dinge eher sehen können. Für die ist das die Augen am wichtigsten. Ich kann entweder ein Bild sehen, das sehr viel Sinn macht und dem Gott zu uns spricht, ein Traum, eine Vision oder irgendetwas, das man mit den Augen sieht und das ist, wie Gott zu uns spricht. Der dritte Tipp sind die Fühler, sind die Menschen, die eine sehr intensiv etwas mit den Gefühlen haben. Sie kommen in einen Raum und bekommen oft ein besonderes Gefühl. Bedrückung, Traurigkeit, Mitgefühl, Freude. Und das ist die Art und Weise, wie Gott spricht, durch Gefühle. Das letzte Tipp sind die Wissende. Also das ist eher eine Art Intuition. Also Menschen, die nicht so viel spüren oder fühlen, aber wissen einfach, dass es Gottes Wille ist, diese Richtung oder jene Richtung oder was. Das geht eher durch Kopf als durch Gefühl. Wenn wir zurück zu Abrahams Geschichte kommen, sehen wir, dass Gott auch sehr kreativ war und oft mehrere Art und Weise benutzt hat und sich nicht nur bei einem eingeschränkt hat. Zum Beispiel, Gott benutzte die Natur, um mit Abraham zu sprechen. Er sagt, guck jetzt die Sterne am Himmel, guck jetzt das Sand am Meer, so viele Nachkommen wirst du haben. Manchmal benutzt Gott auch andere Menschen, andere gläubige Menschen, um mit Abraham zu reden, als zum Beispiel Abraham mit Melchisedek spricht. Manchmal ist Gottes Gegenwart voller Macht und Wunder und Kraft und manchmal ist sie Friede und Stille. Manchmal ist sie sehr leicht zu befolgen, als Gott zu Abraham sagt, er ihm einen Sohn verspricht. Manchmal ist das auch schwer, wie als Gott Abraham um seinen Sohn zurückbittet. Die dritte Frage ist über Gottes Gegenwart und unser Leben. Ist es möglich, Gottes Gegenwart anzuziehen? Und diese Frage muss man mit Ja und Nein beantworten. Also nein, es ist nicht möglich, Gott so anzuziehen, wie die Mesopotamier taten. Ich kann nicht Gott ein Opfer bringen und damit ist er sozusagen verpflichtet, mir zu segnen. Oder ich kann keine Gegenleistung von Gott verlangen, wenn ich ihm Lobpreislieder singe, wenn ich bete, wenn ich die Bibel lese, wenn ich den Zehnten gebe. Es ist keine Gegenleistung. In diesem Sinne kann ich Gott nicht anziehen, wie ich das möchte, wie die Mesopotamier mit diesen Opfergaben machten. Aber zur anderen Seite sagt Gott uns manche Sachen über ihn selbst. Er sagt zum Beispiel, er lebt inmitten des Lobpreises. Er wohnt inmitten des Lobpreises. Gott sagt, er ist ganz nah an Menschen, die leiden oder an die Armen. Er verspricht den Friedensstifter seiner Gegenwart und er möchte von uns begehrt werden. Er sagt, wenn wir uns ihm zuwenden, wird er sich uns zuwenden. Wenn wir Abrahams Leben anschauen, sehen wir zum Beispiel, es gab einen Moment, steht in Kapitel 18, 1. Mose 18, da beschloss Gott, zwei Städte zu zerstören, sehr böse Städte, Sodoma und Gomorra. Und bevor sagt Gott, soll ich meinen Pläne meinen Freund Abraham verbergen? Nein, ich erzähle meinem Freund zuerst, was ich da plane. Und dann kommt Gott und erzählt seinen Plan Abraham und sie diskutieren und Gott war sogar bereit, seinen Plan zu verändern. So sehen wir Gott wieder wie dieser Beziehungswesen, der den ersten Schritt macht und zu den Menschen kommt und da gibt nicht viel mehr, als man als Gegenleistung tun kann. Den letzten Punkt, den ich über die Gegenwart Gottes in Bezug auf Abrahams Leben sprechen möchte, ist ein Satz, den Jesus erzählte in einem Gespräch zu einer Gruppe von jüdischen Leitern. Steht in Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 56. Da sagte Jesus, euer Vater Abraham freute sich auf den Tag, an dem ich kommen würde. Er hat mein Kommen gesehen und war froh darüber. Also die Geschichte von Abraham ist im ersten Buch der Bibel, ungefähr 2000 Jahre vor Christus. Und hier kommt Jesus Christus und sagt, Abraham freute sich auf den Tag, an dem ich kommen würde. Er hat mein Kommen gesehen und war froh darüber. Also wie ist das möglich, wenn er 2000 Jahre vorher gelebt hat? Und wenn wir das auf Bezug auf Gottes Gegenwart nehmen, ich glaube, die Antwort steht da in einem Moment in Abrahams Leben, im Kapitel 22. Da wird uns erzählt, dass Gott ein Opfer von Abraham verlangt. Wenn wir die mesopotamische Kultur zurückgucken, es war etwas, das sie alle sehr schon bekannt war. Abraham sollte seinen Sohn opfern. Die mesopotamische Religion war es so, wenn sie eine starke Hungersnot hatten oder die Ernte war sehr schlecht oder eine feindliche Armee sie bedrohte, gab es die höchste Art von Opfer, dass sie ihre Kinder, ihre Gottheit opferten und so würde ihrem Gott mit mehr Kraft kommen. Und so, als Gott Abrahams einzigen Sohn mit seiner Frau Sarah bittet, den geliebten Sohn Isaak, macht Abraham sich bereit. Und ich glaube, in diesem Moment hat er vielleicht einen Bild gesehen von Jesus. Abraham errichtet einen Altar, legte Feuerholz und bannte seinen Sohn fest. Aber im letzten Moment, bevor Abraham seinen Sohn opferte, sagte Jesus Stopp und gab ihm einen Lamm, das anstelle von seinem Sohn geopfert wurde. Und so musste sein Sohn nicht sterben, sondern das Lamm wurde an seinem Platz gestorben. Ich glaube, an diesem Moment hat er durch die Gegenwart Gottes ein Bild von der Zukunft gesehen, von Jesus. Und weil Abraham als Freund Gottes in der Bibel vorgestellt wird, ich stelle mir vor, dass sie wieder ein Gespräch haben und dass Gott so etwas erzählt. Weißt du, mein Freund Abraham, dieser Problem mit diese Dinge mit Opfer in Gegenleistung zu einem Problem zu bringen, ist etwas sehr Kompliziertes. Denn es gibt nämlich ein großes Problem, das die Menschen haben. Und kein Opfer, das ihr mir als Gegenleistung geben könnt, wird es eh lösen. Dieser Problem heißt Sünde. Egal, was ihr mir gibt, dieses Problem ist zu groß. Diese bewusste Entscheidung der Menschen, sich auf einen Weg zu machen, der gegen Gottes Wille geht, widerspricht. Kein Opfer kann dieses Problem lösen. Aber weißt du, mein Freund Abraham, eines Tages werde ich selbst diesen Problem lösen. Weißt du, wie ich diesen Lamm gegeben habe, damit dein Sohn nicht sterben muss? Eines Tages wird mein Sohn zur Welt kommen und er wird am Kreuz sterben. Das wird das perfekte Opfer sein. Und danach alle, die sich zu Jesus zuwenden, haben dann Zugang zu meiner Gegenwart. Diese Freundschaft, die wir erleben, sie wird durch die Opfer Jesu für immer, für alle zugänglich sein. Wer meine Gegenwart immer und überall auf eine persönliche und einzigartige Weise erfahren will, muss sich dann an meinen Sohn Jesus Christus wenden. Er ist die Antwort, um meine Gegenwart zu leben. Und dies ist, was wir uns als CGM wünschen. Zum Start unserer Predigtreihe der Werte, Gegenwart Gottes, meinen wir, dass durch Jesus wir Gott auch spüren, fühlen, hören, sehen oder wissen oder noch, wie er sich persönlich zu dir offenbart. Und wenn du das auch möchtest, möchte ich jetzt gerne für uns als Gemeinde beten und du kannst auch mitbeten, wenn du auch weiter diese Gegenwart Gottes erfahren und wachsen möchtest. Lass uns gerne beten. Gott, ich weiß, dass deine Gegenwart wunderbar ist. Und ich wünsche sie für mein Leben. Ich glaube, dass Jesus auch für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Und dass auch ich durch Jesus Gottes Gegenwart erfahren kann. Berühre mich und verwandle mich durch deinen wunderbaren Gegenwart. Ich ordne mich deinen Willen unter, mein Herr. Und so wie jede Situation durch die Ankunft eines besonderen Menschen verändert wird, weiß ich, dass mein Leben durch die Ankunft deiner Gegenwart für immer verändert werden wird. In Jesu Namen. Amen.